wie können wir sicher sein? Wie können wir sicher sein, dass uns die richtigen Informationen erreichen, dass wir darüber nachdenken können, auf was können wir uns verlassen? Was ist relevant für uns und was nicht? Was verwirrt uns? Und wofür informieren wir uns?
Ja, das sind mit die wichtigsten Fragen in unserer komplexen Zeit, die Beate Herrius hier aufgeworfen hat, die Vorstandsvorsitzende der Herrius Bildungsstiftung. Wie werden wir informiert? Welchen Medien können wir vertrauen? Und stehen Fakten in den Medien wirklich für sich? Genau die richtigen Fragestellungen für eine neue Folge von Pro Diversity. Herzlich willkommen dazu. Wie wollen wir miteinander leben? Unter diesem Motto lädt Beate Herrius immer wieder Expertinnen und Denker ein, um in lebendigen Diskussionen den drängendsten Fragen unserer Gesellschaft nachzugehen und um Lehrkräften, Schülern und Bildungsinteressierten eine Plattform zum aktiven Austausch zu geben. Und heute geht es um die mediale Wissensvermittlung und das Verhältnis unserer Gesellschaft zur Wissenschaft.
Wir haben spannende Expertinnen dazu eingeladen. Zum einen die Wissenschaftlerin und Wissens-YouTuberin Mighty Nguyen Kim. Mit ihren Erklärvideos in verständlicher Sprache hat sie nicht nur Millionen Menschen im Netz die Corona-Pandemie zum Start erklärt, sondern unter anderem auch den Grimme Online Award gewonnen oder den Hans-Joachim Friedrichs-Preis. Außerdem Klaus Kleber, der seit 2003 das Gesicht schlechthin des ZDF-Heute-Journals ist, das er auch hinter den Kulissen jahrelang als Leiter der Sendung maßgeblich prägte. Sie hören in dieser Folge viele Insider-Geschichten aus dem Medienalltag und Probleme, die heutzutage bei der medialen Wissensvermittlung auftauchen. Vor allem geht es aber auch darum, was wir als Gesellschaft und was unsere Schüler brauchen, damit Fake News wieder ein Randphänomen werden.
Pro Diversity. Wie wollen wir miteinander leben? Der Podcast der Herrius Bildungsstiftung.
Corona hat quasi alles über Nacht auf den Kopf gestellt. Natürlich auch das Bildungssystem und damit uns alle, Lehrkräfte, Schüler, Politiker und Eltern, vor immense Herausforderungen gestellt. In dieser Podcast-Reihe schauen wir auf die positiven Impulse, die wir aus dieser Situation für unser Bildungssystem ziehen könnten. Zum Beispiel, was wir aus der Corona-Pandemie lernen müssen und wie wir nach Corona noch besser lehren könnten. Darum drehen sich die ersten beiden Folgen von Pro Diversity. Die Folgen finden Sie genau da, wo Sie auch diese Folge gefunden haben. Am besten auf Abonnieren oder Folgen dort klicken. Da verpassen Sie auch in Zukunft keinen Podcast der Herrius Bildungsstiftung. So, bevor wir in die heutige Folge mit den Gedanken und Erfahrungen von Klaus Kleber einsteigen, noch der Hinweis zum Datum. Diese Diskussion fand Ende Juni statt. Das am besten im Kopf behalten, denn je nachdem, wann Sie diese Folge hören, in Zeiten der Corona-Pandemie können sich das Wissen über das Virus oder auch die Alltagssituation im Bildungssystem schnell ändern. Jetzt aber Klaus Kleber und wie er persönlich das Nachrichtenthema 2020 in seiner Arbeit erlebt hat und was für Probleme sich für Journalisten dadurch ergeben hatten. Also ganz schön viel. Dabei hatte er vorher schon einiges erlebt.
Den Mauerfall in Berlin, den 11. September in Washington und New York, die Wahl von Donald Trump, das Handeln von 100 Regierungen, die gescheitert sind oder Erfolge hatten, aber sowas wie noch jetzt noch nie. Die monatelange Herrschaft eines ganz besonderen Themas, das alles andere weggewischt hat, was wir noch Monate vorher für wichtig hielten, wie zum Beispiel die Frage, wer führt die CDU und wird möglicherweise ihr Kanzlerkandidat, hat in den letzten 3 Monaten kaum die Kandidaten interessiert. Und ich habe auch noch nicht eine Situation erlebt, auch am 11. September nicht, in der so weitgehende Einigkeit herrschte. In der Regierung, damals in den USA, im Parlament, in den Medien, sogar in der Öffentlichkeit. Das Entsetzen war gleich. Der Gedanke, dass eine Vergeltung jetzt notwendig sei, war damals sogar, was Afghanistan betrifft, in Deutschland präsent, in USA absolut vorhanden. Und diesmal ist eine weitgehende Einigkeit auch bei den Maßnahmen. Nicht hundertprozentig, aber doch sehr, sehr weitgehend. Und selbst die Opposition im Parlament kommt im Grunde nur noch mit Randnotizen vor. Das war ein ungewöhnlicher Zustand, den zu berichten, denn sonst berichten wir am liebsten über Streit. Der eine sagt so, der andere sagt so, der hat noch diese oder jene persönlichen Interessen und schon ist die Geschichte im Grunde gestaltet. Diese Struktur gab es diesmal nicht. Wir haben diese ungewöhnliche Situation abgebildet und faktisch weitgehend fehlerfrei berichtet und trotzdem haben wir Fehler gemacht. Wir waren da nicht tadellos. Dazu gleich. Aber am Anfang als das losging. Und das war erst so in den ersten Märztagen, als das Thema, ich habe mir die alten Abläufe nochmal durchgesehen, als das Thema in den Sendungen immer höher stieg, von Meldungen unter Vermischtes im fernen China, dann näher ran, dann brauchte es Schwabing und den Webasto-Fall. Und dann schließlich hatten wir irgendwann gegen Ende März hatten wir die ersten Sendungen, die im Grunde nur noch ein einziges Thema hatten. In dieser Anfangsphase war die Frage nicht, was denken wir über das Thema, sondern die Frage war, ist das ein Thema? Heiß umstritten in der Redaktion. Es gab zwei Lager, fast, also in jeder dieser Konferenzen, wo wir uns wirklich fetzen, ohne Hierarchie, ohne irgendeine Struktur, wo einer sagt, so wird's jetzt gemacht, sondern da sitzen 24 Leute rum, ziemlich lässig gekleidet, alles Vollblut-Journalisten und geben ihre Meinung da ein. Und da gab's das Lager derer, die sagten, das ist ein Thema. Habt ihr euch mal in der Straßenbahn oder in der Warteschlange am Supermarkt mal umgehört? Das Einzige, worüber die Leute reden, ist dieses Virus in China und ob es zu uns kommt. Und die anderen sagten, ja, aber wir wissen nicht, ist das Virus gefährlich? Wir wissen nicht, wie groß wird diese Geschichte? Wir wissen nicht, in welchem Maß sie zu uns kommt. Und bis dahin ist alle Berichterstattung im Grunde Mutmaßung. Und das Wichtigste, was die Wissenschaft über dieses Virus im Moment weiß, haben wir gestern, vorgestern berichtet. Heute mal nicht. Und diese Debatte war jeden Tag groß, weil wir eingesehen haben, ganz egal, was wir berichten, indem wir großumfänglich berichten, machen wir das Thema groß. Ganz egal, was der Inhalt der Berichterstattung ist. Wir transportieren viel Nachricht schon mit der Fläche, die wir einem Thema geben. Heute wissen wir, es ist eines der großen Themen dieses Jahrzehnts geworden. Die erste große Pandemie, die Deutschland trifft, die ganze Europa trifft und die Welt in Atem hält. Und damit ist die Berichterstattung in eine andere Phase gekommen. Und da passierte das nächste sehr Eigenartige. Die Aufklärung darüber, was Sache ist, ging Hand in Hand immer mit der Frage, was machen wir jetzt? Und da gab es wirklich eine ganz selten zu beobachtende Einigkeit zwischen Regierung, Experten, Medien und Öffentlichkeit. Ich weiß, es gab viele Leute, die sagten, ich kenne keinen einzigen, das wird einfach wahnsinnig aufgeblasen. Aber unsere Umfragen im Politbarometer zeigen, dass die Menschen mit Riesenmehrheiten, 80-90% gesagt haben, nein, was hier jetzt passiert, auch mit dem Lockdown, ist richtig und ist die Vorsichtsmaßnahme, die wir brauchen in so einer Situation. Und das nächste, was ist die, und das liegt an dieser besonderen Herausforderung, ist die große Stütze auf Expertenwissen. Die ganze Nation, die Journalie vorne dran, versuchte sich in kurzer Zeit zu so einer Art Amateur-Virologe weiterzubilden und lauschte den unterschiedlichen Virologen, die sich zunächst mal einig schienen. Da waren zunächst mal die im Umfeld der Bundesregierung arbeiteten, wie Professor Drosten oder wie Professor Wieler, der zufällig ein Tier-Virologe, Epidemiologe ist und Chef des Robert-Koch-Instituts. Die waren sich einig, wenig Dissens. Auch die unabhängigen Fachleute, die wir zunächst von außen bekamen, wie zum Beispiel der Chef der Klinik in Schwabing, die mit den ersten massiven Fällen zu tun hatte, waren sich in der Hauptsache einig und auch in der Frage, was ist jetzt zu tun, wie viele Einschränkungen muss das Land aushalten. Und da war dann so ein abgehalfterter Rapper oder ein irrlichternder veganer Koch, waren wirklich Randerscheinungen, mit denen sich hauptsächlich das Netz auseinandersetzte und denen man sich in den Mainstream-Medien hauptsächlich mit Erklärstücken und Debunking-Stücken, also die sagten hier, deshalb ist das, was der erzählt, Unsinn, wissenschaftlicher Unsinn. Dieser Blick auf die Experten, der in diesem herrlichen Rap, den MIT in einem ihrer Videos hatte, thank God for the motherfucking nerds this day or right now, das spiegelte die Atmosphäre der Gesellschaft wider. Wir selber hatten aber jetzt keinen wirklichen politischen Streit abzubilden. Der kam erst in Phase 2, als es um die Lockerung ging. Und als die Kanzlerin dieses schlimme Wort von der Lockerungsorgie benutzte, um, so schien es, die Nationen sozusagen wieder auf die Schiene oder auf Linie zu bringen. Und auch das bekam, muss man sagen, in den Redaktionen weitgehend Zustimmung. weil unsere Beschäftigung selbst mit dem Thema, die Redaktion als Ganzes, auch wenn wir am Tisch so rumfragten, wie seht ihr das, war die überwiegende Reaktion, ja, wir müssen vorsichtig sein, nicht zu früh aufhören mit diesem Lockdown, sonst war alles umsonst. Uns gaben auch die Umfragen im Politbarometer wieder diese Nachricht aus der Bevölkerung, jawohl, seid vorsichtig. Private Begegnungen führten dazu. Die meisten sagten, jetzt haben wir das so gemacht, wir müssen es so auch zu Ende bringen. Wir haben auf Alternativen geschaut, dann aber mit einem ziemlich kritischen Auge auf China natürlich, das, wie wir alle gesehen haben und wie auch unbestreitbar ist, diese Pandemie genutzt hat, um seinen Überwachungsstaat auszubauen. Wir haben auf andere Länder geguckt, wie Südkorea und Taiwan, die sehr erfolgreich waren in ihrer asiatischen Kultur, die ohnehin weniger dicke Bussi-Bussi-Gesellschaft, immer nah beisammen, bei denen Hygiene schon stärker im Vordergrund stand als bei uns. Aber auch die Entscheidungen zum Beispiel in Schweden oder in Großbritannien, wo man versuchte, dann auf eine Herdenimmunität zu kommen, schnell. Die Zahlen haben relativ bald belegt, dass der Weg, den zum Beispiel Deutschland ging, in dieser Situation der richtige oder der jedenfalls weniger Menschenleben fordernde Weg ist. Die Debatte, welchen wirtschaftlichen Schaden das erzeugt, begann dann parallel und wurde auch von uns abgebildet, denke ich, immer noch mit großer Zustimmung für die politische Haltung, nicht in den Redaktionen, das ist nicht entscheidend, sondern in der Bevölkerung, die wir abgebildet haben. Trotzdem, denke ich, haben wir Fehler gemacht. Und ich sortiere, das ist immer am besten, mal zwei von mir selbst und zeige dazu ein Video, das ich produziert habe, natürlich mit den Experten und Könnern unserer Redaktion, was solche Gestaltung angeht, zum Thema Ansteckung. Hände schütteln besser nicht.
Jeder Infizierte kann 3 neue anstecken. Jeder Schritt macht dann 3-mal mehr zusätzlich krank. Der 9. Schritt trifft 6.500 noch dazu. Jeder kann eine Lawine starten. Ihr habt es in der Hand. Abstand. Alle für alle.
Das ist der Punkt, wo ich gerne einhaken will. Dieses Video, was sehr geliked worden ist und sehr gut rumging, war in dieser Debatte, wo manche Leute sagen, ich will mir nicht von der Bundeskanzlerin sagen lassen, dass ich mir die Hände waschen muss. Und das war als Kontrapunkt dazu gedacht. Was mich als Journalist an diesem Video heute sehr stört, ist dieser appellative Charakter. Ich bin nicht der Sprecher des Gesundheitsministeriums oder der Bundeskanzlerin. Ich kann die Fakten, die da genannt worden sind, auf der Basis der damals gegebenen R-Zahl von 3, die auf die Dauer wirklich in katastrophale Verhältnisse geführt hätte, habe ich alles richtig gesagt. Trotzdem war meine Haltung, die ich da eingenommen habe, eine im Grunde Pressesprecherhaltung oder Ministerhaltung, der seiner Bevölkerung zu erklären hat, warum dieser Lockdown sein muss, warum diese Vorsicht sein muss. Das ist nicht meine Aufgabe als Journalist. Ich würde dieses gleiche Video wieder machen, aber mit einem deutlich zurückgenommenen Text und ohne einen Appell am Ende. Das ist nicht mein Job. Ein anderes Video, das stärker noch geteilt worden ist, war aus dem Anfang der Debatte, dieses Flatten the Curve Video, was damals klar gemacht wurde.
Wenn man jetzt zulässt, dass sich die Viren so exponentiell rasant verbreiten, wie sie es von Natur aus tun, dann werden sie Pflege und Kliniken und Ärzte überwältigen. Es kommt darauf an, den Verlauf dieser Kurve zu strecken, dass sich die Ansteckungswelle möglichst weit über das Jahr verteilt. Dann werden immer noch genauso viele Menschen krank, aber eben nach und nach. Und das Geschehen beruhigt sich. Und alle können die maximale Hilfe moderner Medizin bekommen. Das ist im Moment das Ziel.
Seht ihr, was ich meine? Das ist wesentlich sachlicher als dieser erste Appell mit dem steckt bloß nicht Leute an, mit dem Hashtag hinten dran alle für alle, eine Aktion, die ich gut fand. Aber ich bin Journalist, ich habe keine Aktionen gut zu finden. Auch da noch ist in der journalistischen Haltung so eine Prise von Appell. Ich erkläre euch jetzt mal, weshalb ihr machen müsst, was Frau Merkel und Herr Spahn und so weiter sagen. Das war damals aus dieser sehr lebhaften Beschäftigung, 24/7 war ich in diesem Thema drin. Ich glaubte, kapiert zu haben, was falsch und was richtig ist, und habe mich damit auf eine Seite begeben. Da gehöre ich nicht hin. Das ist aber eher eine Art des Tons und des Stils als eine Frage des Inhalts.
Eine Lektion, die für Mai Thi Nguyen Kim ganz anders aussah. Zu ihrer Arbeit als YouTuberin gehörte schon immer neben der Faktenvermittlung auch eine ehrliche Einbindung der eigenen Meinung. Das ist das, was eben klassische Nachrichten und YouTube-Formate unterscheidet. Für sie hat Corona und die manchmal sehr unsachlichen Diskussionen im Netz vor allem gezeigt, dass wir als Gesellschaft ein besseres Gefühl für Wissenschaft brauchen.
Ich sitze ja hier schon vor dem virtuellen Periodensystem. Das passt natürlich, weil ich von Haus aus Chemikerin bin. Passt aber auch zu dem, was ich gerne sagen möchte jetzt zum Anfang, weil ich dieses Periodensystem mal auswendig gelernt habe. Das musste ich, also im Studium, ich glaube im ersten oder zweiten Semester. Und das, obwohl in jedem Hörsaal natürlich ein Periodensystem hing. Und ich glaube, bei der Klausur wurde es dann extra zugeklappt. Und auch wenn ich während des Studiums, also in meiner Studentenbude, ich habe 2006 angefangen zu studieren, da hatte ich noch kein Internet in der Wohnung, nur an der Uni. Ich war da auch schon eher eine Ausnahme, aber das war möglich damals noch. Und Smartphones kamen erst so während des Studiums. Heute kann man natürlich jederzeit überall schnell mit dem Handy das Periodensystem und noch vieles andere nachschauen. Auch wie man Windeln wechselt. Also man findet im Netz alles, aber das ist auch gleichzeitig das Problem natürlich. Man findet auch falsche Informationen, seien es Fehler oder wirklich Fake News, die zur Propaganda dienen sollen und so weiter. Und dann fragt man sich, glaube ich, zu Recht, wie können wir das nicht nur, was wir an den Unis lernen und lehren, sondern natürlich auch am besten in den Schulen, wie können wir das anpassen auf dieses Informationszeitalter? Und Medienkompetenz ist sicherlich eine ganz zentrale Sache. Und ich glaube, man spricht auch oft darüber, oder es entsteht der Eindruck, dass Medienkompetenz oder ich sag mal die Fähigkeit, Informationen einzuordnen und zu beurteilen, dass die heutzutage fast wichtiger ist oder einfach platt wichtiger ist, als sich abrufbares Wissen anzueignen. Und das würde ich gerne ein bisschen differenzieren. Also deswegen habe ich drei Punkte zur Medienkompetenz. Der erste Punkt ist, dass vielleicht auch schon der Begriff Medienkompetenz oder auch Quellenkompetenz meiner Meinung nach nicht weit genug geht. Also ich würde mir eher sowas wünschen wie eine Methodenkompetenz. Und da denke ich an die Wissenschaft, also in der wissenschaftlichen Veröffentlichung kann man nicht nur die Ergebnisse einer Studie sehen, sondern man kann auch sehr genau nachlesen, welche Methoden angewandt wurden und was das Studiendesign ist. Und ohne diese Methoden, ohne dieses Wissen darüber, also ohne das Wissen, wie Ergebnisse entstanden sind, sind wissenschaftliche Ergebnisse eigentlich gar nicht so viel wert oder sagen gar nicht so viel aus. Und das heißt natürlich auch für mich als Wissenschaftsjournalistin, ich bin keine Fachfrau, meistens nicht von dem, über das ich jetzt berichte. Also ich habe nur immer mal wieder selten ein chemisches Thema. Aber ich kann natürlich so ein Paper mir anschauen und ich kann jetzt nicht die Rohdaten nehmen und die Auswertungen nochmal neu machen, um das zu überprüfen. Dazu hat man meistens gar nicht die Möglichkeit, aber dazu hätte ich natürlich auch nicht die Zeit, Kapazität oder Kompetenz. Aber ich kann natürlich mir schon die Ergebnisse anschauen, die Methoden, das Studiendesign und kann dann sagen, das ist plausibel, das ist eine gute Studie, das ist eine ordentliche Studie und so weiter. Und was Entsprechendes, finde ich, ist bei journalistischen Produkten viel schwieriger nachzuvollziehen. Das heißt, für mich fehlt in dem Bereich Medienkompetenz oder in dem Bewusstsein bei Medienkompetenz oder Methodenkompetenz so ein bisschen das Bewusstsein darüber, dass es eben nicht nur eine Hohlschuld ist von den Medienkonsumierenden, sondern auch eine Bringschuld von den Medienschaffenden, dass wir das da plausibler und nachvollziehbarer gestalten. Der zweite Punkt knüpft direkt daran an. Das ist der Punkt Transparenz und Vertrauen. Das passt jetzt total gut zu dem, was du, Klaus, gesagt hast, weil das ist neben dem Windeln wechseln eine Sache, die ich jetzt als Wissenschaftskommunikatorin sehr stark gelernt habe, die letzten 4 Monate. Es ist ja einerseits total wahnsinnig spannend und auch ja ein schöner Nebeneffekt der Krise ist, dass Wissenschaft so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und gleichzeitig merken wir, dass eine breite Bevölkerung vielleicht bisher kein sehr realistisches Bild davon hatte, wie Wissenschaft funktioniert. Und mir ist klar geworden, dass nicht nur ein unrealistisch negatives Bild von Wissenschaft schädlich sein kann, sondern auch ein unrealistisch positives Bild. Wenn ich jetzt zum Beispiel fälschlicherweise glaube, dass Wissenschaft unfehlbar ist, im Besitz so der Wahrheit ist, und so nach dem Motto funktioniert, bitte schön, hier sind die Fakten, Punkt. Dann bin ich natürlich auch viel eher enttäuscht oder sogar schockiert, wenn ich dann mal feststelle, dass doch Fehler gemacht werden oder dass doch Unsicherheiten passieren. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, da transparent zu sein und auch ganz transparent und offen mit Fehlern und Unsicherheiten umzugehen, was in der Wissenschaft Kultur ist in dem wissenschaftlichen Arbeiten. Und jetzt vielleicht auf ein bisschen Irritation auch stößt, wo das jetzt in der breiteren Bevölkerung ankommt. Aber ich denke, das ist prinzipiell ein guter Weg. Und vielleicht noch ein Punkt, der dann zu beiden Punkten, zu Punkt 1 auch mit dazu passt. Das hat Rezo in seinem letzten Zerstörer-Video gesagt. Das fand ich einen guten Punkt, als er darauf hingewiesen hat, dass viele der eigenen Quellen bei Journalisten und Journalistinnen nicht unbedingt angegeben werden. Also dass es nicht Standard ist, seine Quellen sofort nachvollziehbar anzugeben. Am besten natürlich auch über einen Hyperlink oder so, damit es auch angenehm ist für denjenigen, der das im Zweifelsfall überprüfen möchte. Das ist bei uns, bei MyLab nutzen wir natürlich die Videobeschreibung und schreiben die voll, also mit weiterführenden Infos, mit Quellen und zwar auch natürlich nicht irgendwie einfach so eine hingerotzte Liste von wissenschaftlichen Originalstudien, mit denen niemand was anfangen kann, sondern natürlich auch mit ein paar Sätzen zur Einordnung, damit man auch weiß, wo man anfangen sollte zu lesen, wenn oft reichen auch diese 5000 Zeichen nicht aus, die YouTube der einem gibt, dann machen wir einen Extra-Doc. Und ich finde, auch sowas sollte mehr Standard werden. Wir wissen leider, dass die wenigsten unserer Zuschauerinnen und Zuschauer dann tatsächlich da reinschauen und sich da reinfuchsen. Aber wenn doch mal jemand dabei ist, dann finden wir es wichtig, dass diese Informationen auch nachvollziehbar zur Verfügung stehen. Mein Fazit ist natürlich am Ende, dass ich der Wissenschaft trotzdem vertraue, weil wir überall in unseren anderen Bereichen unseres Lebens, wo wir keinen wissenschaftlichen Methoden folgen, natürlich mindestens genauso viel irren, wenn nicht sogar mehr, nur dass wir da nicht so offensiv unbedingt damit umgehen, das eingestehen oder sogar überhaupt erst selbstkritisch wahrnehmen. So, und der dritte Punkt, mein dritter Gedanke zur Medienkompetenz, da komme ich gewissermaßen wieder zurück auf das Periodensystem, ist, nur weil man heute alles nachgucken kann oder gerade weil man heute alles nachgucken kann, wegen dieses Informationsüberflusses, ist für mich glasklar, dass wir nicht weniger, sondern mehr abrufbares Wissen brauchen, dass wir eine solide Allgemeinbildung brauchen. Also das vielleicht auch noch im Blick auf die Schulen, also dass jetzt Google um Gottes Willen natürlich nicht irgendwie das Wissen oder die Schulen abschaffen kann, sondern ganz im Gegenteil. Ich meine jetzt auch gar nicht, dass man das Periodensystem auswendig lernen muss, also finde ich auch gar nicht. Aber nicht, weil ich nicht denke, dass man generell nichts auswendig lernen soll. Es ist jetzt nur so, Beispiel Periodensystem ist ein gutes, schlechtes Beispiel für auswendig lernen, weil wir natürlich das auch mit irgendwelchen Merksprüchen uns draufgeschafft haben. Ich muss mal kurz gucken, sie ist jetzt fast abgeschnitten. Also ein bekannter Merkspruch für die erste Hauptgruppe ist, hallo lieber Nachbar, komm rüber, Cäsar friert. Das so als kleine Serviceleistung nebenbei für alle, die zuschauen und zufällig das Periodensystem auswendig lernen müssen. Nein, aber es wird ja klar, durch solche Merksprüche wird ja klar, dass man dadurch überhaupt nicht besser durchsteigt oder nicht viel mehr über dieses System, was in dem Periodensystem steckt, dass man darüber nicht mehr erfährt. Ja. Aber mir fällt auch jetzt während der Pandemie mal wieder auf, dass hierzulande gerade die Naturwissenschaften und auch die Mathematik nicht so richtig Teil der Allgemeinbildung sind, finde ich. Also ein gebildeter Mensch heutzutage, der soll sich natürlich auskennen mit Politik und mit Geschichte, mit Kunst. Aber was jetzt die drei Hauptsätze der Thermodynamik sind, das ist ja Freakwissen. Das ist auch nicht so schlimm, wenn das Kind das nicht weiß. Und das finde ich, sollte sich auch unbedingt ändern, weil auch jetzt, wenn man nicht weiß, was der Unterschied zwischen Virus und Bakterium ist, da kann natürlich ein veganer Koch einem noch was erzählen, ja. Oder ich weiß noch, jetzt reden alle über Epidemiologen. Das war ja der Knackpunkt bei der Dieseldebatte mit den 100 Lungenärzten, falls wir uns erinnern. Da wurde ja die Epidemiologie als ganze Wissenschaft methodisch angegriffen, weil behauptet wurde, damit mit Epidemiologie kann man ja gar nichts rausfinden. Jetzt ist das uns ein Begriff, aber ich weiß auch, dass damals in den Talkshows man noch nicht mal Epidemiologie aussprechen konnte. Und deswegen kommen wir nicht über auch eine solide Wissensbasis drumherum.
Das ist immer so. Wenn das Thema Erdrutsch ist, dann hast du nach 3 Tagen ein paar Kollegen, die haben sich die Physik und Geologie eines Erdrutsches irgendwie angeschafft. Die wissen besser Bescheid als die 27 anderen und an die kann man sich dann wenden. Es gibt Gott sei Dank wirklich zu jeder Frage vernünftige Sachen im Netz. Wenn irgendwo MIT oder Harvard oder die Rheinische Technische Hochschule Aachen oder so draufsteht, dann weiß ich, das ist nicht irgendein Quatsch, sondern da kann ich mal von ausgehen. Und dann ist es wirklich unsere Disziplin. Das haben wir gelernt. Dafür werden wir bezahlt. Uns in ein Gebiet, von dem wir nichts verstehen, innerhalb kurzer Zeit durch Fragen, durch Nachhaken, durch Grips anstrengen, durch Leute auf die Nerven gehen mit Anrufen, so weit reinzuschaffen, dass wir die Spreu vom Weizen trennen können. Und natürlich gibt es dann auch bei den Experten, an die wir uns wenden, Unterschiede. Ich brauche zum Beispiel nicht unbedingt einen Experten vom Wissen von Professor Drosten, um die Basic-Fragen über Virologie zu beantworten. Das weiß auch ein Feld-, Wald- und Wiesen-Virologe mit Lehrstuhl, irgendwer weniger herausragende Stellung hat, der vielleicht nicht zu diesem speziellen Coronavirus den weltweit ersten funktionierenden Test entwickelt hat. Das weiß unter Umständen auch einer, der schlicht in diesem Gebiet drin ist, wie zum Beispiel der Chefarzt in Schwabing, der sich mit diesen Themen schwerpunktmäßig immer beschäftigt hat. Und dann wird bei uns Medienleuten wird sehr schnell die herausragende Qualität, nicht das vertiefte Fachwissen auf dem Weg zum Nobelpreis, sondern die Fähigkeit, etwas auch in 1-2 Minuten das Wesentliche klarzumachen. Da ist MIT große Klasse, da ist Professor Lesch große Klasse, da ist Randa Yogeshwar sehr gut. Und wir versuchen als aktuelle Journalisten da irgendwie ein bisschen mitzukommen und auch zu versuchen, die richtigen Fragen zu stellen und dann die Dinge, die wir uns im Kopf zurechtlegen, dann mit den Experten zu checken. Ich habe das viel gemacht mit diesen Zahlenspielen. Professoren für Statistik, die sich mit solchen epidemiologischen Statistiken beschäftigen, sagen, ich will das ungefähr so darstellen. Ist da jetzt eine Riesenkinke drin, eins, wo ihr die Füße über den Kopf zusammenschlagt, oder kann man das so auf Normalniveau runterbringen? Und da habe ich viel gelernt vom Feedback und wusste dann auch, ich werde jetzt nicht vor 4 oder 5 Millionen Zuschauern Blödsinn erzählen, wenn ich das heute Abend so mache. So ernst muss man seinen Job dann schon nehmen, um das zu tun. Und das geht nicht ohne Experten. Aber Experten ungefiltert aus Volk loszulassen, dient weder den Experten noch dem Volk. Also da sind wir vor allen Dingen natürlich die Wissenschaftsjournalisten, aber dann auch eben so die Gesichter, die Leute halt kennen, als Leute, die im Allgemeinen nicht großen Blödsinn erzählen und die deswegen so einen gewissen Vertrauensvorschuss haben. Den müssen wir uns dann täglich verdienen. Und ich kann sagen, da hast du oft schwitzende Hände, weil du denkst, erzähl jetzt bloß keinen Scheiß. Und 100% sicher bist du dir vielleicht dann doch noch nicht. Also noch einen Anruf, nochmal den Researcher fragen, guck das nochmal nach, stimmt die Zahl so und so weiter.
Was ich einfach wichtig finde, ist, dass man ja vor lauter Information noch irgendwo ersticken kann. Und dann gibt's ja auch die unterschiedlichen Altersgruppen, die wir ja nachher auch noch zu Wort kommen lassen, die dann eben sagen, wir gehen in bestimmte Fenster rein. Gut, ich bin vielleicht ein ZDF-Gucker, aber so und so viele andere nicht. Das heißt, ich muss auch irgendwo meine Informationsquellen ja sortieren, damit ich dann hinterher irgendwo eine gute Auswahl habe. Und ich glaube, der Denkprozess, der dann ausgelöst werden muss, diese Informationen, die ich bekommen habe, zu bewerten, das wird ja das Entscheidende sein. Und da finde ich einfach dieses Zusammenspiel zwischen Klaus und MIT sehr spannend zu sagen, irgendwo dazwischen ist es das, was ich jetzt wissen muss. Aber wie komme ich zu dieser Sortierung? Das ist so etwas, was mich beschäftigt, aber nicht nur mich, glaube ich, sondern auch viele Lehrkräfte, die uns das vermitteln.
MIT, wie schafft man das?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kriege auch oft eine ähnliche Frage gestellt, die geht so in die Richtung, kannst du mal so eine Checkliste rausgeben, worauf man achten muss, wenn man jetzt einen Beitrag sieht oder einen Artikel liest, ob das dann verlässlich ist oder nicht. Und da muss ich leider immer wieder sagen, das gibt's leider nicht, so eine Default-Checkliste, Es gibt natürlich Warnzeichen, Red Flags, ja, wenn ich jetzt mal aus dem wissenschaftlichen Bereich spreche, ist nachdem er jetzt auch diesen Clip von mir gesehen hat, es ist immer schon mal ein Warnzeichen, wenn es irgendwie zu extreme, zu große Behauptungen getroffen werden, die sehr zugespitzt sind. Das ist schon höchst unwahrscheinlich, ja, dass in der Wissenschaft irgendwie so etwas ganz so klar ist. Und wenn, dann werden auch so Worte wie Konsens benutzt und nicht ist weniger plakativ. Dann gibt es natürlich verlässliche Quellen, so wie Klaus auch gesagt hat, wie zum Beispiel, wenn es etwas von MIT oder Harvard ist oder möchte auch sagen, öffentlich-rechtlich ist dann verlässlicher als natürlich irgendein Dude bei YouTube, das ist klar. Aber man kann natürlich nicht verallgemeinern. Und ich fände es auch, es gibt ja manchmal die Idee, ob man vielleicht sowas wie eine Whitelist machen könnte oder sowas wie ein Gütesiegel für bestimmte Medienprodukte. Aber auch das finde ich schwierig, weil das Schöne am Internet ist ja, also das Schlechte ist, dass es gibt viel falsche Informationen, es gibt Verschwörungstheorien und so weiter. Aber es gibt auch eine schöne Seite davon, dass jeder eine Stimme hat, nämlich dass auch viele kleine Creator und gerade auch natürlich junge Leute von alleine ohne dieses Gatekeeping jetzt Inhalte produzieren können und sich irgendwie sich selbst eine Stimme verschaffen können. Und deswegen kann man sich nie komplett irgendwie darauf berufen, nur weil jetzt jemand unbekannt ist, wäre es halt auch schade zu sagen, ja, das ist jetzt fragwürdig, weil ich kenne diese Person nicht. Und ich denke, wenn wir jetzt in die nächsten Jahre schauen, wird die Medienlandschaft nur zunehmend fragmentierter werden und personalisierter und kleinteiliger. Deswegen bin ich wieder da, dass ich sage, wir brauchen einfach, wir brauchen Qualitätsmerkmale wie nachvollziehbare Quellen, nachvollziehbares Arbeiten. Und nochmal, wir brauchen mehr Bildung.
Kompetenz.
Mehr Kompetenz.
Ich hätte da eine kleine Geschichte zu erzählen, die mich echt vom Stuhl gehauen hat, die aber genau auf das, was MIT sagt, ein Schlaglicht wirft. So, darf ich?
Gerne.
Ja, ein Freund, ein langjähriger Freund, international erfahren, gigantische Ausbildung, bewegt sich in den obersten Kreisen von Wirtschaft, Politik, Kultur in Deutschland. Überall dabei, hat jeden Hintergrundkontakt, den man haben will. Schickte mir eine SMS an einem Sonntagmorgen und sagte, das hier schickt mir gerade jemand, den man ernst nehmen muss. Und das war eine Textmessage, nach der ein japanischer Nobelpreisträger nach seinen Forschungen in Wuhan, wo er schon früher geforscht hat, jetzt eine Erklärung ausgegeben hat, dieses Coronavirus ist in einem Labor gezüchtet worden. Dafür stehe er jetzt mit seinem ganzen Nobelpreisträgerwissen. Und das verändere ja wohl die Debatte. Und dann schrieb ich sofort zurück, das war am Frühstückstisch, sag ich, raste das her, er sagte, ich checke gerade. Und ich erzähle die Geschichte erstmal weiter mit dem, dass ich dann sagte, ich halte das für Bullshit. Wo kommt das her? Und er hat nachgeguckt und hat gesagt, das geht rum in den obersten Kreisen der deutschen Wirtschaftsverbände. Leute, die die Handynummer der Minister haben. Also wirklich die Crème de la Crème. Und ein ehemaliger Bundesminister ist eine der Quellen für diese SMS. Die gekriegt haben von sonst woher. Was ich mit meiner gigantischen Medienkompetenz gemacht habe, ist das, was jeder Zehntklässler oder Fünftklässler machen kann. Ich habe diesen englischen Tweet genommen, nicht Tweet, SMS-Nachricht genommen, den Text kopiert, nur so 5-6 Zeilen und in die Google-Suche gestopft. So, geht innerhalb von 5 Sekunden. Google kam raus und du hast sofort 10 Quellen dafür, dass die Universität in Japan diesen Unfug empört zurückweist. Weder habe der Professor, schreibt dort sein persönlicher Assistent mit Verified Account, der Professor wehre sich dagegen, er habe sich mit dieser Frage niemals beschäftigt, er habe niemals in Wuhan gearbeitet, habe sich zu diesem Komplex, weil er nichts davon versteht, noch nie geäußert. Alles Bullshit. Das kann jedes Kind innerhalb von Sekunden rausfinden. Und die Führung, nun war das ein Wochenende, die haben jetzt keine Regierungsentscheidungen darauf basiert, aber das wurde in diesen Kreisen ernst genommen. Warum? Weil diese kleine technische Kniff, so ein Unsinn einfach mal zu googeln, so viel Medienkompetenz war da noch nicht vertreten. Und wir fahren hier mit einem Ferrari mit geschlossenen Augen im Moment. Mhm. Mit diesem Tool, Handy, Zugang zu dem gesamten versammelten Wissen der Menschheit, die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit ein Gerücht in die Welt zu setzen und riesengroß zu machen. Jeder hat das im Prinzip in der Hand und keiner hat den Führerschein für den Ferrari. Und das macht die Straßen verdammt unsicher. Also für mich war das wirklich ein Eye-Opener, wie sowas sein konnte. Mhm. Früher hat man solche Parolen mit Filzstift an die Klowand geschrieben auf der Schule. Und kein Mensch hat es ernst genommen. Heute erscheint das in schöner Typografie, vielleicht mit einem Bild ergänzt, vielleicht mit einer kleinen Kurve dazu, mit irgendeiner Fahne und einem Porträt. Sieht super aus im Internet und steht dann praktisch auf Augenhöhe mit MyLab oder dem Heute-Journal. Und die Leute kennen sich nicht mehr aus. Und da ist das, weshalb ich heute auch mit großer Freude dabei bin, weil ich weiß, es hören Lehrer zu. Das ist eure Aufgabe. Man muss den Umgang mit Hammer und Nagel, Basics des Internets, zweifeln, fragen, einmal kurz gucken. Wenn das jeder macht, sind wir schon 10 Schritte weit.
Mehr Medienkompetenz, mehr hinterfragen können, letztendlich auch mehr gesunder Menschenverstand. Das kommt den Lehrkräften sehr bekannt vor, schließlich ist genau das immer schon ihr Ziel gewesen. Wie sehen das denn die Schüler selbst? Eben die interessierten Jugendlichen, deren Medienkonsum fast nur noch im Netz stattfindet. Deshalb haben sich nach den Medienmachern auch die Schüler selbst mit ihren Erfahrungen in die Diskussion eingeklinkt. Zum Beispiel Petra, 17 Jahre alt, sie geht in die 11. Klasse und sie berichtet über die Art und Weise, wie sie und ihre Freundinnen aktuell sich eine Meinung bildet und welche Hilfe sie von den Lehrkräften dabei brauchen.
Gerade aktuell ist eigentlich Meinungsbildung was sehr, sehr Spannendes. Also ich muss sagen, ich würde mich da auch anschließen und zugeben, dass für mich Schule da eine sehr große Rolle spielt. Also ich glaube, wir sind schon mit dem Internet darauf aufgewachsen. Ich glaube, die Google-Suche ist uns allen bekannt. Dennoch ist, glaube ich, dieses Bullshitometer, was ich auch mal angesprochen hatte, eine Sache, die man eigentlich erst entwickeln muss. Also dieses kritische Denken, ich glaube, da liegt auch die Verantwortung bei Lehrern, dass wir uns eben anschauen, nicht nur, dass wir uns bestimmte Meinungen zu spezifischen Themen bilden sollen, sondern eben diese Medienkompetenz und auch Quellenkritik ausprägen und schauen, okay, wenn man jetzt diesen Artikel gelesen hat, stimmt das alles, eignet man sich Meinungen direkt an, vor allem jetzt die erste, wie findet man noch vertrauenswürdige Quellen? Ich glaube, da spielt Schule eine sehr zentrale Rolle. Ich glaube, aber Meinungsbildung ist auch häufig, jedenfalls für mich, sehr bedingt auch mit Gesprächen, die ich habe, also mit Freunden, Schulkameraden. Ich glaube, sogar die Gesprächsthemen am Mittagstisch sind da sehr wichtig, auch wenn Diskussionen vor allem manchmal politische sehr stark ausarten können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dieser auch Generationenaustausch. Also ich merke selbst, meine Geschwister und ich und meine Eltern haben da schon einen anderen Blick auf die Welt auch. Ich glaube trotzdem, dass das eigentlich der Punkt ist, an dem Meinungsbildung auch sehr interessant wird und gerade dieser Punkt Meinungsänderung eben nochmal ins Zentrum kommt. Und ich glaube, Medien sind auch immer so ein schwieriges Feld. Also ich muss zugeben, dass ich sehr stark auch digital umgestiegen bin. Also klar, morgens bekommt man manchmal Benachrichtigungen von der FAZ oder New York Times, die man abonniert hat. Aber für mich ist vieles auch auf Apps wie zum Beispiel YouTube, wo ich auch ein MyLab-Fan bin. Oder zum Beispiel Channels wie Mr. Wissen to Go, verschiedene Podcasts, aber auch Satire, also politische Sachen, Trevor Noah etc. Ich glaube, da hat man eigentlich sehr, sehr viele Informationsquellen, die dann auch auf Apps wie Instagram überschwappen können. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Chancen auch, vor allem politisch, auf verschiedene Meinungen zu stoßen. Ich glaube, da würde ich nochmal dieses negative Stigma auch ansprechen wollen, was häufig besteht. Also ich glaube, man informiert sich über Instagram, das klingt oftmals sehr, sehr schwierig, oder YouTube. Aber ich persönlich würde eigentlich nochmal für diese Medien auch sprechen und sagen, dass man, ich glaube, dadurch sehr viele Menschen erreichen und bewegen kann. Also Stichwort Black Lives Matter Movement oder auch Fridays for Future. Ich glaube, das sind eigentlich Werkzeuge, die in vielerlei Hinsicht sehr, sehr sinnvoll sein können. Trotzdem natürlich die Geschichte mit dem japanischen Nobelpreisträger zum Beispiel im Hintergrund. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass sehr, sehr leicht auch Halbwissen verbreitet werden kann. Ich glaube, da ist eben die Herausforderung, so ein bisschen diesen roten Faden zu finden, in diesem ganzen Meer an Informationen, was ja auch im Internet zu finden ist, und eben diesen roten Faden auch nicht zu verlieren, wenn es um die eigene Meinungsbildung geht.
Um unsere Schüler fit für die digitale Mediennutzung zu machen, hätte Mighty Nguyen Kim gerne mehr praktische Beispiele im Unterricht.
Weil ich ganz oft gefragt werde, weil ich ja Wissensvideos mache, können YouTube-Videos Unterricht ersetzen? Gottes Willen, nein, aber auch ergänzen finde ich auch schwierig, einfach nur so. Ich freue mich zwar, wenn mir Leute schreiben, dass sie meine Videos irgendwie im Chemieunterricht oder so gesehen haben, das ist toll, aber ich würde was anderes vorschlagen. Warum nicht, das kann man dann auch in jedem Fach machen, warum nicht zum Beispiel ein YouTube-Video nehmen und das gemeinsam anschauen und dann das nicht als Lehrerersatz sehen, sondern das dann richtig auseinandernehmen. Also dass man die Schülerinnen und Schüler fragt, stimmt das denn so? Hat diese Person recht? Oder aber dann auch sehr gut begründen müssen, warum sie es für richtig oder falsch halten. Zusammen irgendwie auch Dinge erarbeiten, wie vielleicht manipulative Argumentationstechniken hier und da herausarbeiten oder auch auf der anderen Seite positive Beispiele herausstellen. Ja? Zum Beispiel darauf hinweisen, wenn jemand differenziert argumentiert, das auch nochmal das Bewusstsein für sowas zu schärfen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, sich aus dem Internet zu bedienen, aber als Fallbeispiele zu behandeln.
Klaus Kleber würde so gerne noch einen Schritt vorher ansetzen. Beim kritischen Denken. Wichtig, egal ob in der digitalen Welt oder im sozialen Leben.
Wenn jeder sich vornehmen würde, bevor ich was retweete oder like, gucke ich es mir erstmal richtig selber an. Dann wäre schon viel getan. Es gibt Untersuchungen darüber, dass die Mehrheit der Menschen, die etwas retweeten oder liken, es vorher gar nicht richtig selber angeschaut haben, sondern einfach sich interessant machen wollen mit irgendeiner Sache, die sie dann verschleudern. Das kann jemand, der wie Mighty wahnsinnig viele Follower hat, oder auch jemand wie ich, der auch ein paar Twitter-Follower hat, ein paar hunderttausend, aber natürlich keine Millionenreichweite von vornherein hat, der muss das ohnehin schon beruflich. Aber wenn jeder sich seiner Verantwortung klar würde, ich gebe jetzt was weiter, das muss ich mir zumindest mal einen Moment lang überlegt haben, wäre viel geholfen. Und ich würde es wahnsinnig wichtig finden, dass wir alle, und nicht nur bei den Schülern anfangen, dass auch Leute, die glauben, sie hätten im Leben schon so viel gelernt, dass das Lernen ruhig mal zu Ende sein kann, dass sie sich mit diesem tollen, powervollen Werkzeug, das wir jetzt im Moment gerade benutzen, nochmal richtig auseinandersetzen und fragen, wie unterscheide ich da Spreu von Weizen?
Wer Beata Arius fasst die heutige Diskussion mit einem Blick auf das Bildungssystem so gekonnt zusammen.
Es ist so wichtig, dass die Lehrkräfte mit den Schülern in Kontakt bleiben. Denn wenn wir jetzt an eine Bildungsschere denken und auch wissen, dass sie existiert, dann sind eben, und das hat das Vorgespräch ergeben, gerade die Schüler und Schülerinnen aufgeschmissen, die eben nicht diese Diskussion zu Hause am Abendbrotstisch haben, sondern die tatsächlich auf diese Lehrkräfte und diese differenzierte Diskussion angewiesen sind. Also die Bedeutung der Lehrkräfte für unsere Gesellschaft halte ich für ganz immens. Und das ist ja auch immer unser Anliegen gewesen. Und diesen jungen Leuten dann auch wieder den Mut zu machen, Fridays for Future oder Black Lives Matter irgendwo mit sich zu bekennen. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt brauchen in unserer Gesellschaft, um zu sagen, wir bewältigen das, was an Herausforderungen da ist.
Im September geht es weiter mit unserer Reihe Wie wollen wir miteinander leben? Nutzen Sie bis dahin unser Angebot im Netz und hören Sie, falls es noch nicht passiert ist, die ersten beiden Podcast-Folgen, nämlich Aus Corona lernen. Welche Lehren wir aus Corona ziehen müssen, um für die nächste Krise, die sicherlich kommt, besser aufgestellt zu sein.
Und Nach Corona lernen. Welche positiven Impulse wir aus den letzten Monaten für die Zukunft ziehen können. Hören Sie alles in den ersten beiden Folgen dieses Podcasts.
Das war ProDiversity. Mehr Infos zur Veranstaltungsreihe Wie wollen wir miteinander leben, wie zum Beispiel der komplette Videomitschnitt des Gesprächs und unsere gesamten Weiterbildungsangebote für Lehrer gibt es auf hereus-bildungsstiftung.de.